Der Sneakpot ist auf diesem wunderschönen Jahrmarkt unterwegs und spricht für euch in Folge 753 über den Stop-Motion-Film Wendell and Wild. Mit mir hier mit der Haarpflanzmaschine auf dem Kopf, das ist Robert Krüger.
Der ist Holistic Goat Yoga each morning.
Und gerade eben auferstanden hat er den Kopf fast an der richtigen Stelle, Christoph Perner.
Guten Morgen oder guten Abend, keine Ahnung, wann stehe ich denn auf?
Auferstanden.
Auferstanden. Habe ich nicht verstanden. Stefan Giesbert, bei Stefan Giesbert stimmt irgendwas im Gesicht nicht. Ich weiß nicht so recht was, aber irgendwie sieht es nicht richtig aus.
Irgendwas ist schief. Das Make-up sitzt falsch. Guten Abend. Also für uns guten Abend, für euch vielleicht guten Morgen oder guten Mittag und Daniel, nicht so laut Kaffee malen. Du weißt es. Gibt wieder Ärger.
Genau. Leute, die mögen das da nicht.
Ja. Letzte Woche, als ich diesen Film empfohlen habe, sagte er mir ja, nicht empfohlen, entschieden habe. Empfohlen habe ich ihn ja nicht.
empfehlen kannst du nur heute.
Kann ich ja heute, ja, genau. Aber konnte ich ihn überhaupt nicht einordnen, wo der jetzt hingehört, ob das ein Disney-Werk ist oder sonst irgendwie relevant oder Pixar. Und dann höre ich am nächsten Tag den Daniel im Podcast über, oh Gott, ich weiß leider nicht, doch über Coraline sprechen, natürlich. Und da reden sie darüber, dass der Mensch, der Coraline macht, ja einen neuen Film rausgebracht hat. Wendell and Wild.
Aha.
Siehst du mal.
Hätte ich mal den noch früher nach oben geklickt. So sieht's nämlich
Warum?
Aus. Ja, also, wenn er in der normalen Reihenfolge käme, dann käme die Folge vom Daniel
so,
irgendwie im Februar oder im Januar. Und ich habe dann aus irgendeinem Grund, weil ich dachte so, Halloween, und die reden gerade über, doch kannst du das ja mal nach oben schieben.
Ach so.
Tja, das ist auch der Typ, der James und der Riesenpfirsich gemacht hat.
Ja, ich wusste nicht, dass das wirklich ein Film ist. Das war ja der Standardscherz bei unserem Sneak-Menschen immer.
Genau. Und 3 Jahre vorher den vielleicht nicht ganz unbekannten The Nightmare Before Christmas, wo ja immer Tim Burton oben drüber steht, aber der hat da nur das Drehbuch geschrieben.
Ah, das wusste ich gar nicht. Interessant. Aber Stefan, dann sag uns doch erstmal, um was es geht in dem Film, damit wir hier mal in die Besprechung einsteigen können.
Genau, also wie gesagt, das ist ein Stop-Motion-Film. Es ist keine Animation, sondern es ist wirklich alles oder vieles vermutlich. Irgendjemand wird da schon digital ein bisschen nachgeholfen haben. Von den, jetzt habe ich seinen Namen, Henry irgendwas.
Selig.
Selig, genau.
Henry Selig. Ach ja, natürlich, der kenne ich nicht. Es geht um zwei Dämonen, aber die werden von einem Mädchen, das nach dem Tod ihrer Eltern, für den sie sich irgendwie die Schuld gibt, an eine Elite-Schule kommt, weil die irgendwie break the cycle, also weil die Menschen, die aus armen Verhältnissen kommen oder ärmlichen und auch eine schlechte Vorgeschichte haben, eine kriminelle Vorgeschichte, um denen einfach die Möglichkeit zu geben, auf einer guten Schule dann doch noch zu guten Menschen zu werden, vermeintlich. Und bekommt irgendwie die Chance, Dämonen zu beschwören und beschwört eben die beiden Dämonen, Wendell and Wild, gesprochen von Kay und Peel, die man ja auch aus den diversen anderen Comic-Sachen, die sie zusammen gemacht hat, kennt. Und die versprechen ihr wiederum, dass sie ihre Eltern wieder, also ihre Eltern erwecken würden. Ja, und dann werden die erweckt und haben andere Pläne. Und es gibt noch so viele Geschichten, die da noch reinwachsen und eigentlich ist die Stadt im Eimer.
Die Stadt ist im Eimer und die Schule ist auch so ein bisschen im Eimer und Leben ist ein bisschen im Eimer, da ist einiges im Eimer in diesem.
Am Schluss soll sein Gefängnis retten. Das ist echt geil. Ja, wie mochtet ihr das? Wie mögt ihr das, ey? Ich traue auch Schnaps.
Geduld, du kommst noch zu deinem Schnaps. Ja, Christoph, willst du oder?
Mach du erstmal.
Also man hat in deiner Zusammenfassung schon so ein bisschen rausgehört, dass da einfach wahnsinnig viel parallel läuft. Und ich finde, das ist eins der Hauptprobleme, die ich mit diesem Film hatte oder die dieser Film zu haben scheint, meiner Meinung nach, dass er nicht so richtig, also außer, dass er Stop-Motion sein möchte und dass er so ein bisschen morbid sein möchte, habe ich nicht greifen können, was er mir eigentlich erzählen will. Mal ist es so eine Dämonengeschichte, Dämonen wollen irgendwie an die Oberfläche und wollen irgendwie einen Freizeitpark bauen und ihrem Vater, Schrägstrich Satan, was auswischen oder wer auch immer das sein soll, diese Figur da unten. Und parallel ist es aber eine Geschichte über Traumatisierung, Kindheit, über ja das Aufwachsen von Waisenkindern in Familien, also wie ist das, Foster Care, wie sagt man auf Deutsch, Pflegefamilien. Und dann halt irgendwann in Heimen und so weiter. Darüber scheint der Film was sagen zu wollen, vor allen Dingen auch über diesen Traumateil. Und dann ist es aber auch irgendwie eine Coming-of-Age-Geschichte. Dann ist da noch so ein Transgender-Thematik drin und dann irgendwie sowas wie Gentrifizierung mit diesen bösen Reichen, die da irgendwie die Leute überstimmen und das ganze Ding platt, die ganze Stadt platt machen wollen. Der Film macht so viele Themen auf und für keins davon habe ich das Gefühl, außer vielleicht für die Coming-of-Age-Geschichte, oder naja, ja, für das Mädchen, sagen wir mal, für das Mädchen an sich, scheint er sich sonst für keins der anderen Themen, was er aufreißt, so richtig zu interessieren und die alle nur so zu benutzen, um irgendwie so ein bisschen Pressure von hier und da auf unsere Hauptfigur auszuüben. Und ich konnte den nicht so recht greifen. Also er sieht toll aus, auch dieses Morbide, jetzt hatten wir Tim Burton eben schon erwähnt, so ein bisschen, man assoziiert ja Nightmare Before Christmas mit Tim Burton und so ein bisschen diese Art auszusehen, so ein bisschen dieses schaurig Schöne zu haben. Das will er schon irgendwie machen, aber gleichzeitig erzählt er dann eine ganz normale Geschichte über Bagger, die irgendwie Häuser abreißen wollen. Erzähl, wie geht's ihr? Wie geht's Christoph damit? Ich tat mich schwer mit dem Film.
Also ich tat mir nicht schwer, sondern ich habe ihn massiv gehasst. ich kann mich nicht erinnern, weil ich vorher Filme schon so gehasst habe. Also
die letzten war drei, die so ich vorgeschlagen habe.
Nein.
I see a pattern emerging.
Ist das so? Was hast du die letzten drei vorgeschlagen?
Ich weiß es gar nicht.
Nee, das stimmt aber nicht. Ich fühlte mich einfach extrem unwohl damit. Und zwar mit fast allem. Also ich hatte ähnliches Problem wie du auch, Bob. So dieses, ich habe gar nicht verstanden, was er mir erzählen will. Das lag auch daran, dass ich zunehmend ausgestiegen bin, ich habe dann skip gemacht, weil ich bin dann auch weit gesprungen, weil mich einfach so krass angekotzt hat. Es hat mir fast körperliche Schmerzen gemacht, ihn anzuschauen. Ich fand die Ästhetik, ich habe gesehen, dass das eine gewollte Ästhetik ist, die so sein soll, aber ich fand sie unheimlich abstoßend. Also ich kann das nicht anschauen. Ich finde sie unfassbar abstoßend, also dieses, sie hat ja auch so was, ein bisschen dämonisches Gesicht, so, sie wirkt also unglaublich unsympathisch auf mich, also oh, ich fand die Dämonen, fand ich nicht witzig und auch nicht schaurig und diese komische Stil, wie die dargestellt sind, so, oh, ich wurde da gar nicht mit warm. Ich habe dann zwischendrin gedacht, so, bin ich einfach scheiße drauf und liegt's daran? Hab's dann mal einen Tag liegen lassen und am nächsten Tag wieder reingeschaut und ich war sofort, also der triggert mich auf irgendeine Weise. Ich schaue da eine Minute und bin völlig abgefuckt. Also es ist echt krass. Ich weiß nicht so recht, woran es liegt. Auch wie er Story erzählt. Also es ist irgendwie unsympathisch, finde ich. Also ich mag das nicht. Ich mag da nichts in diesem Film. Deswegen war ich jetzt gespannt, ob ihr mir noch irgendwie schmackhaft machen könnt. Ich warte mal ab.
Das könnte natürlich schwierig werden. Ich hatte so ein ganz seltsames Gefühl, als ich den geschaut habe, als es losging und diese Figuren zum ersten Mal aufgetaucht sind, dieses übertriebene, überzeichnete, überdesignte, würde ich fast sagen, habe ich mir gedacht so, boah, das findest du total schön und normalerweise würdest du das hassen. Also mir ging es wirklich so, dass ich wusste, dass ich das
auch,
eigentlich,
ich musste auch
eigentlich,
an dich denken.
Eigentlich ich mag ich so, das nicht.
Der Stefan muss das doch hassen.
Aber ich hatte, also ich saß gestern echt so da, so, ich glaube, ich habe irgendwie einen guten Tag. Also mir gefällt das einfach. Ich finde das schön. Ich, ja, was du sagst, Bob, mit den vielen Themen aufmachen, ist mir nicht aufgefallen. Ich war einfach so in mir ruhend beim Schauen von diesem Film. Als dann kurze Zeit, es war ja auch nur einmal, wo so ein bisschen Musik kam, das hat mich ein bisschen irritiert. Also, ja, nicht Gesang, aber es war so, was war denn jetzt das? Aber sonst hat er mich auch dieses Gruselding, was ich ja auch sonst gar nicht mag, habe ich sehr, als sehr angenehm empfunden. Es war wirklich.
Kann ich was von deinen Drogen haben gestern?
ich weiß nicht, ich habe nicht mal was gedruckt gehabt gestern. Aber ich fand die Figuren toll, ich fand die gut animiert, ich fand das die Story irgendwie sehr angenehm oder passend oder irgendwie hat er mich so auf einem richtigen Fuß erwischt. Aber ich saß eben da so auf der Metaebene mir überlegend so, das eigentlich gefällt dir das nicht. Also eigentlich magst du das nicht. Warum findest du das jetzt so gut? Also das war sehr, sehr seltsam. Aber gut.
Ja, einmal musste ich sehr lachen, als sie irgendwie Scheiße gebaut haben und ach genau, die waren irgendwie in dem Headmasters Office da, in dem von dem Pater da und sind dann weggerannt und dann sagt er, schickt die Nonnen los und sagt Penguins deploy. Da musste ich einfach sehr lachen. Aber vielleicht bin ich einfach zu einfach zu unterhalten.
Ich musste sehr lachen, weil dieser Direktor hatte einen Stehtisch und ein Laufband drunter, was meine Gattin seit, weiß nicht, 6 Wochen auch hat. Da habe ich direkt angehalten, bin hochgegangen, so, hier, guck dir diese eine Szene an aus dem Film.
Ach, guck mal, da bin ich. Aufs Maul irgendwie, ne, mit dem Ding.
Ja, der stellt es dann auf Fullspeed und fliegt dann im Homeoffice weg.
Und jetzt Verständnisfrage, deine Frau macht praktisch Homeoffice, während sie geht, oder was?
Genau, ja. Also sie fährt halt ihren Tisch schnell ganz hoch,
okay,
und geht dann in, weiß ich nicht, 3 km/h, 2 km/h.
Schlendert ja. den ja, während genau. der Arbeit. Ja. Das ist eigentlich ganz cool, ja.
Und ein Ding hatten wir mal bei uns im Büro und das heißt, dann hat dann so eine Wanderschaft angetreten. Jeder hatte das mal irgendwie für 2 Tage zum Ausprobieren. Ich glaube, am Ende haben sie es dem Hersteller zurückgeschickt und keiner hat es genommen.
Hat man da ein spezielles Laufband? Gibt es das extra dafür oder nimmt man da einfach?
Ja, du musst eins nehmen, was halt langsam läuft.
Und was keine Griffe irgendwie große hat vorne.
Genau, ja. Ja, du würdest wahrscheinlich auch deinen Tisch so hochfahren können, dass du die Griffe, aber du brauchst ja nicht irgendwie dich festhalten, du hast ja deinen Tisch, an dem ich festhalten kannst. Mhm. Und ja, dann kannst du da gehen. Und sie ist sehr begeistert. Ich bin auch ein bisschen neidisch, weil so kalt, wie es hier unten im Keller im Moment ist, ohne Heizung, also ja, ich habe die Heizung im Nebenraum, aber das ist halt die Heizung fürs ganze Haus und die ist gut isoliert, leider. Und ja, dann ist es immer ein bisschen frisch. Aber ja, 2 Paar Socken und 2 Paar Jacken geht. Dann ist einem auch nicht kalt beim Arbeiten. Also nicht Jacke, sondern so Trainingsjacke und Kapuzenpulli und so. Ja, und dann, wenn ich laufen könnte, wäre natürlich praktisch.
Ja, hm. Vor allen Dingen, also die Bewegung, die, also ich merke das hier bei mir im Homeoffice schon auch, dass ich mich zu wenig bewege. Weil die Wege, die man dann so gehen muss, ist alles auf derselben Etage und die Wohnung ist nicht so wahnsinnig lang und groß, aber ja. Im Büro sind die Wege schon weiter, allein um da einen Kaffee zu holen, laufe ich irgendwie 10-mal so weit wie hier. Ja. Zurück zum Film.
Ja.
Diese Dämonen, also am Anfang habe ich überhaupt nicht verstanden, wer überhaupt, also es fängt ja damit an, dass sie irgendwie ihre Eltern verliert, das ist so ziemlich dramatisch, auch wenn ich nicht verstanden habe, wieso der Vater beim durch den Zaun durchfahren ohnmächtig wird, das ist mir nicht eingängig gewesen. Auch in der Wiederholung der Szene dachte ich mir so, niemand scheint irgendwie verletzt, aber der Vater ist ohnmächtig, das ergibt alles keinen Sinn, aber gut, geschenkt. Dann wechseln wir irgendwie die Perspektive und schauen irgendwelchen Dämonen dabei zu, wie sie Haare einpflanzen und das.
Das fand ich so lustig.
Ich fand das, nee.
Das fand ich so lustig.
Nee, ich fand's einfach so nervig. Also,
das
alle,
fand ich auch,
diese Dämonen
das fand ich auch
gemacht
nervig.
Haben, wie da irgendwie so eine Zecke töten und dann wiederbeleben und das fand ich alles nervig.
Die du hattest noch keine Läuse, ekelhaft. Deswegen.
Zecke hat mich getriggert.
Das waren keine Zecken, das waren Läuse.
Nein, es waren.
Waren es Läuse?
Und Ticks. Sie haben es Ticks genannt. Das Ticks sind Zecken, oder?
Ja, sah auch aus wie eine Zecke.
Sah aus wie eine Zecke, 1:1.
Egal. Also, ja, nee, das fand ich alles, es hat mich überhaupt nicht erheitert. Also, was ich auch komisch an dieser Optik finde, das ist wahrscheinlich bei Stop Motion so, das wirkt alles so leer. Also, es ist so, die Figuren sind irgendwie nicht in, das ist wie, als würden die in der Kulisse stehen und nicht in einer Landschaft. Ich weiß nicht, das ist so, hat so was Steriles irgendwie. Komisch.
Die Optik mochte ich sehr, das muss ich sagen. Also, das war das wirklich, was mich wirklich positiv an dem Film gehalten hat. Diese ganzen skurrilen Landschaften, wie die Häuser dann aussehen und auch innen drin dann mit dem Büro von diesem Hausmeister, oder das Büro, dieser Keller von dem Hausmeister mit diesem Ofen und alles, also das, oder dieser Raum, wo sie dann da reingingen, das sah alles so, ja, irgendwie cool aus, so, hat so gewisse Stereotype oder so Vorurteile über, weiß nicht, über so Internate, über so Schulen, wo die Nonnen irgendwie das Regiment führen und so. Man hat da so gewisse Gedanken, assoziiert das ja gleich, aber er bedient nicht jedes Klischee, aber so manches wird so angetriggert, sodass du dann schon so gewisse Annahmen darüber machst, was da jetzt vielleicht kommen könnte. Und das rein optisch hat das alles bei mir sehr gut getriggert, aber ich fand die Geschichte so komplett all over the place und dafür dann auch zu lang. Manchmal passierte dann einfach auch irgendwie eine Weile nichts. Nee, schwierig.
Tja, Stefan?
Ich fand's nach wie vor gut. Also, wie gesagt, und trotzdem im vollen Bewusstsein gemerkt so, wow, das ist nichts, was dir sonst viel Spaß macht.
Ja, das war auch mein Gedanke.
Aber ja, hat mich halt nicht mit irgendwas getriggert oder geärgert oder erwischt, sondern ich habe es einfach genossen und habe das gern geschaut.
Habt ihr im Abspann gesehen, wie, also da waren so ein bisschen so Produktionsbilder drin,
ja,
wie das gemacht ist. Mhm. Das muss so unfassbar aufwendig sein, oder?
Ich glaube, die haben 2005 mit der Produktion angefangen.
Boah,
krass. 2005?
15, Entschuldigung, 15.
Ich dachte schon. Ah, okay.
Und sind 7 Jahre?
Ja, und ich glaube, 17 haben sie das Intro mit den beiden Dämonen, also das, oder was, die erste Dämonenszene, haben sie aufgenommen und daraus dann halt weiter die Sachen entwickelt, einfach um die Dynamik zwischen den beiden Sprechern zu haben.
Und, krass.
Ja.
Also ja, also
das ist Stop Motion ist wirklich.
Ist Wahnsinn, ja.
Deswegen macht das halt auch keiner mehr. Also gibt ja nicht mehr viele Stop-Motion-Sachen.
Schauen das scharf, ne?
Aber. Ja.
Gibt's da noch neue Sachen?
Weiß ich nicht.
Ich glaube schon, ja.
Warte mal,
meine Kinder gucken so viel Schauen das scharf. Ist es nicht mehr?
Haben wir beide nicht auf der Edit den Vortrag gehört? Ich weiß nicht, war das schon scharf? Doch, ich glaube, es war schon scharf, wo die erzählt haben, dass die das jetzt animieren und sogar Fingerabdrücke auf die Figuren drauf animieren, damit es immer noch so aussieht, als sei es geknetet.
Okay. Das ist nicht Wallace und Gromit?
Oh nee, das war Wallace und Gromit.
Ich glaube, ja. Nee, ich glaube schon, es schafft tatsächlich immer noch Stop Motion, meine ich.
Krass, gibt es ja immer noch neue Folgen?
Ich glaube, ja.
Ja, 170 Episoden in 6 Staffeln.
Ach, herrje.
Tja. Aber es sind, Wallace and Gromit ist von denselben Leuten, also von daher.
Ah.
Schon das Schaf ist tatsächlich auch erst, ich lese gerade Wikipedia quer, erstmalig in einer Wallace and Gromit Folge aufgetaucht, von daher.
Ah.
Das
ist also ein Spin-off.
Ja, gecrossovert und so.
Ja. Warte. 19 Sets, zu denen gleichzeitig gedreht wird. 14 Animatoren drehten pro Tag rund 7 Sekunden an Material. pro Woche 8 Minuten Film. Das ist bei 7 Minuten haben sie pro Woche eine Folge gemacht.
Also redest du jetzt über Shaun das Schaf oder über den anderen?
Nee, Shaun das Schaf.
Ah, okay. Ach so.
Tja, na siehst du mal.
Also Stop Motion nicht mehr in diesem Leben.
Nee. Nee. Mit Playmobil gibt es das ja auch auf YouTube.
Mit Lego gibt es das auch, gell?
Oh ja.
Aber da siehst du dann halt, wenn Amateure das machen, dann bewegt sich halt im Vordergrund eine Figur. Die läuft dann da rum und dann reden die. Und während sie reden, machen sie irgendwie so in drei Dialogzeilen eine Bewegung oder so. Klar, kommst natürlich im Kino nicht durch. Ne? Das ist ja eine völlig andere.
Muss im Hintergrund noch was passieren und alles Mögliche.
Ja, und Gesichtsmimik und alles Mögliche. Und dann. Ja.
Okay, also kein Stop-Motion-Sneakpot in den nächsten 4 Jahren. Da müssen wir für so eine normale Sendung müssten wir vor 10 Jahren angefangen haben, damit wir die dann raushauen können.
Wir machen das einfach so YouTube-Style. Wir machen so 12 Fotos von uns mit unterschiedlichen Mundhaltungen und die machen wir dann als die Kapitelbilder von den 12 Kapiteln und dann kannst du das so angucken. Ist halt sehr langsame Framerate.
Ah, du könntest doch hier deine die Fusion Bee drauf auf unsere 12 Fotos rechnen lassen und dann die Sprache drunter und dann gucken, ob das daraus. Nein? Okay. Möchte dir Punkte geben?
Müssen wir wohl.
Ja, leider. Also, ich kann dem halt nichts abgewinnen, das ist das Problem. Also, so rein geschmacklich von mir kann ich da, also, ein Punkt oder was ist denn das Niedrigste bei uns? 0 Punkte? Ich weiß es nicht.
Ist egal, es ist deine Sendung, unsere Sendung. Ja. Du kannst entscheiden, du kannst auch -4 geben.
Ich weiß gar nicht, weil mich hat er wirklich abgestoßen. Ich weiß, dass das ganz viel aus mir kommt, da ist der Film nur zum Teil schuld, aber mich hat er einfach, ja, angewidert, auf irgendeine Weise. Ich weiß nicht so recht was, aber ich gebe einen halben Punkt.
Okay, dann mache ich mal weiter, damit das aufsteigend wird. Ja, für mich sehr wenig greifbar, sehr positive Aspekte, sehr verwirrende Aspekte, auch wieso sie plötzlich irgendwie so dieses Hail Maiden ist und da irgendwie dieses Mark of the Beast an der Hand hat. Habe ich alles nicht verstanden.
Nee, ich auch.
Alles, viele Fragezeichen geblieben. Von daher, ich komme da irgendwo so in der Mitte raus, weil das hat Positives gehabt, was mich erfreut hat, vor allem die Optik. Und so ein paar kleine Scherze und so ein paar Anspielungen irgendwo und vieles, was mich verwirrt hat. Insofern, ich gebe jetzt einfach die Mitte 5 Punkte, weil ich es auch nicht besser greifen kann.
Die wurde doch vom Bärsebub gebissen. Als sie da in der Nähe von dem Schrank war, ja.
Oh.
Da hat er sie, oder geblitzdingst oder irgend sowas.
Ja, der hat immer geblitzt irgendwie. Aber auch nur, solange die Schranktür zu war.
Ja, genau. Ja, nee, ich, wie man auch in meiner Besprechung schon gehört, ich war doch sehr angetan. Also mir hat der Film gut gefallen. Ich war überrascht, dass er mir gefallen hat. Und ich gebe da 8 Punkte. Also ich hatte echt viel Spaß dabei.
Heute haben wir mal eine Spanne hier.
Ja. Also so krass hat das lang nicht mehr.
Nee, das stimmt. Es geht ja auch fast
Faktor,
nicht mehr.
Faktor 16, das ist nicht schlecht.
Ja. So. Was trinkt ihr denn passend dazu?
Schwierig, weil ich...
Wurde da was getrunken?
Ich hatte eigentlich vor, Wild Turkey zu trinken, weil wenigstens Wild dann und so. Aber ich besitze keinen. Deswegen habe ich mir ganz schön schwer getan und habe dann, weil es ja... Bin trotzdem bei dieser Alliteration geblieben, W und W. Weil ich W und W nicht habe, trinke ich A und A. Das ist ein Riesling-Likör von Asbach. Und das A&A steht für Asbach und Auslese.
Oh.
Riesling-Auslese und Original-Asbach.
Das ist ja so gut. Du trinkst A&A und ich trinke B&B.
Ah.
Brandy Benediktin.
Super.
Sehr gut, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich
stand Bob, C und C.
Also ich trinke vor allen Dingen auch Kardinal Mendoza, weil der... Dieser Schulrektor ja dann auch irgendwie sehr kardinal rüberkommt.
Ah, sehr
die
gut.
Flasche habe ich vorhin noch angeschaut und habe gedacht, nee, kein Zusammenhang, weiter. Nächste Flasche angeguckt.
Außerdem ist die Flasche fast leer, sodass ich sie fast aus, dann vielleicht sogar heute leer bekomme.
Ich stand so einen Augenblick lang vor dem Dings und dachte so, ich bräuchte irgendwas mit.
Es sind nur noch Dämonen. Ist es viel schlimmer. Es sind nur 3CL drin in der.
Oh Gott.
Oh, ja, dann wird es ein kleiner Drink. Scale to Dingsbums. Ja, ich habe eine Weile rumgestanden, habe gedacht, ich bräuchte irgendwas mit Höllenbezug oder mit, habe ich zuerst an diesen dänischen Whisky mit dem Bastardhund drauf gedacht, aber so ein Viech war ja nicht drin, also ein Höllenhund oder so, von daher habe ich das wieder verworfen und schlussendlich habe ich dann gedacht, ich finde keinen Zusammenhang, ich trinke jetzt einfach Bourbon und habe hier Elijah Craig, Small Batch.
Es wäre lustig, wenn du jetzt Wild Turkey hättest.
Ja, besitze ich leider auch keinen, von daher, das wäre, ja. Nee, einfach Elijah Craig.
Okay.
Herzhaft eingeschenkt, oh weia.
Hast du es gut? So, der Christoph hat noch einen Film geschaut. Ich glaube, Bob, du hast ihn auch nicht geschaut. Und
nee.
Er hat auch irgendwie nach der ersten halben Stunde schon geschrieben, so, das ist nichts für euch. Oder für mich zumindest im Westen nichts Neues. Das neue Remake, was jetzt auch auf Netflix, nee, auf Amazon ja. Oder irgendwo.
Nee, Netflix. Ja. Ja, ist ja relativ kontrovers mittlerweile rezensiert. Im Westen nichts Neues. Neuverfilmung, soweit ich weiß, von dem Regisseur, der auch diese Deutschland 1980, 90 und so weiter Serie gemacht hat. Meine ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Er ist krass. Also er ist wirklich, wirklich sehr hart. Es ist wirklich ein Antikriegsfilm. Er macht ab der ersten Minute wirklich keine Lust auf Krieg. Es ist verstörend, das kann man nicht anders sagen. Was ihm vorgeworfen wird, also einmal wird ihm vorgeworfen, dass er den Text des Buchs von Remarque verfälscht oder nur so ein bisschen dran ist, wodurch der Titel nicht mehr verständlich ist. Das stimmt auch. Der Titel des Buchs und auch der ersten zwei Filme oder der ersten zwei Verfilmungen bezieht sich darauf, dass eben unser Protagonist irgendwann eben stirbt an der Westfront. Also Erste Weltkriegsgeschichte, gell? Ja, ich glaube, das brauchen wir nicht erzählen, oder? Das kann man voraussetzen, oder? Dass man weiß.
Mir wäre es nicht bewusst gewesen, jetzt weiß ich es ja.
Okay, ja, Erste Weltkriegsgeschichte, also diese Verdun, so Vernichtungs... Nee, ist das Vernichtungskrieg? Nee, Grabenkrieg, genau. So Menschenmaterialschlachten, wo eben wie in Verdun zum Beispiel irgendwie 750.000 Menschen innerhalb von einem Jahr verheizt wurden und so. Also, ja, also wo Menschen nichts mehr wert sind. Und und im Buch ist es halt so, dass der irgendwann fällt auch, und zwar vor Ende des Krieges. Und dann wird eine Zeitungs- oder eine, ich glaube, Zeitungskommentar zu diesem Tag, zur Westfront eben dazu in Verhältnis gesetzt, wo eben es heißt, dass alles ruhig an der Westfront war, also dass im Westen nichts Neues war, ja, also dass da nichts passiert ist. Und das ist halt der Zeitpunkt, wo unser Protagonist gestorben ist. Also es ist was passiert, nämlich es ist unser Protagonist gestorben, zusammen mit tausenden anderen. Aber es war halt so entmenschlicht, dieser Krieg, dass das halt nicht mal als was gesehen wurde, sondern es war halt, ja, das Übliche. Also es ist halt, ja, eigentlich war es ruhig an dem Tag.
Das ist heute in der Ukraine nicht anders, ne?
Es lag mir eben schon auf der Zunge. Es ist, ich meine, das, was Putin da veranstaltet, ist halt genau dasselbe. Ne? Also der wirft halt auch, da habe ich jetzt irgendwas gelesen, dass die die Offiziere sprechen von diesen neu rekrutierten als einfach nur als Fleisch, was halt so krass menschenverachtend ist. Und ja, und darum geht's halt im Westen nichts Neues auch, dass es halt furchtbar menschenverachtend ist. Und das ja, Thema Kanonenfutter halt, ne? Ja,
das, ich meinte jetzt auch so in der Presse, weißt du, gerade jetzt so die aktuell die Woche, diese Woche und die letzte, man viele YouTube-Videos gesehen, wo es so hieß, die Fronten bewegen sich nicht so richtig, das mit Curson, da geht im Moment nicht so viel vor und nicht so viel zurück, man weiß nicht so genau, es tut sich nichts. Und dann guckst du auf Twitter und siehst die ganze Zeit Panzer explodieren und Zeug und hier, da wieder, also es sterben jeden Tag Leute.
300 Leute in dieser Brigade niedergemacht worden. So.
Ja gut, das ist jetzt voll so krass, die neueste News, wo es jetzt doch mal wieder heißt, dass sich was bewegt, aber dazwischen, wo es hieß, es tut sich nichts, ist ja genau das.
Sterben da sind dauernd Leute,
Sterben dauernd Leute, ja.
Gut, es sterben nicht ganz so viele wie an der Westfront, aber ja.
Nee, natürlich nicht, aber der Protagonist in dem Fall von diesem Buch ist ja dann auch nur eine Person und trotzdem.
Richtig, ja. Ja, ist vollkommen recht. Ja, deswegen ist natürlich, kommt dieser Film natürlich so zur richtigen Zeit. Also es ist, könnte nicht zu einer besseren Zeit kommen. Ja, und das hat eben der neue Film nicht. Der neue Film, da stirbt der Protagonist erst in den letzten Minuten, praktisch Sekunden vor Kriegsende. Völlig sinnlos. In einem sinnlosen Angriff, in einem sinnlosen Sturm, der noch befohlen wurde, nachdem die Kapitulation schon ausgehandelt war. Also der, ja, wo man einfach nur noch die Zeit hätte abwarten müssen. Was einfach noch Spannung erzeugt, wurde dem auch vorgeworfen, dass es so Thriller-mäßig wäre. Ja, nee, das ist halt, ja, das ist halt cineastischer, ne? Also es ist halt, es passt halt besser zu dem Genre, also oder zu der Art der Darstellung. Also klar fehlt dann halt dieser menschenverachtende Titel, diese Titelbedeutung, das fehlt. Aber gerade das Thema, dass halt bis zum Ende Menschen verheizt wurden, obwohl es gar nicht mehr nötig gewesen wäre, das ist ja auch eine menschenverachtende menschenverachtende Facette, die man zeigen kann und die auch die von der Idee sicher im Sinn von Remarque war. Also das sagt ja im Endeffekt fast das Gleiche aus, nur halt anders. Und dadurch wurde halt auch im Film jetzt so die Verhandlungen und die Kapitulation wurde eben dargestellt, was in dem alten auch nicht war, meiner Erinnerung nach.
Du hattest den alten auch gesehen.
Ich hatte den ganz alten gesehen. Ich hatte den aus den 70ern nicht gesehen. Den alten aus den 30ern, den kenne ich. Und das Buch habe ich gelesen in der Schule.
Krass.
Ja, war krass. Und und jetzt dieser Film, der macht manches schon anders. Also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, und der macht auch noch an anderen Stellen, zeigt da manches viel weniger. Also er ist schon viel mehr im Krieg. Er spart das nicht aus, also diese Begeisterung vorher, das kommt hier schon auch vor, aber das ist in meiner Erinnerung auch noch stärker gewesen in den früheren Werken. Er ist unfassbar immersiv. Das ist halt, da geht halt heute viel mehr. Also ich habe auch in den ganz alten noch mal reingeschaut, weil ich dann nur so Erinnerungen hatte. Ich fand ihn damals auch schon immersiv oder verstörend und habe jetzt halt gesehen, dass, also das ist halt die Unterschiede. Ja, natürlich, ist ja klar, ist ja auch 90 Jahre später gedreht. Also der ist, er tut halt das, was er will, gell? Er nimmt dir die Lust am Krieg völlig. Also er macht dir klar, völlig, ich bin der Meinung, dass man sich dagegen nicht wehren kann. Also dass es, man kann den nicht schauen und immer noch finden, dass Krieg geil ist oder dass es oder dem irgendwas Positives abgewinnen oder also ich kann mir das nicht vorstellen, wie man das kann. Der ist völlig unmissverständlich. Und das macht er richtig einfach. Und natürlich ist sehr eklig und ist furchtbar, aber genau das will er ja sein. Also ich habe den Film ich glaube, in einem Rutsch durchgeschaut oder fast in einem Rutsch durchgeschaut und mir danach gesagt, okay, das ist ein Film, den werde ich mit meinem Sohn gucken, wenn er 16 ist. Weil ich finde, dass er den gucken muss. Das ist, weil es einfach wichtig ist. Und eben, weil er so so wirkend ist, dass er halt die richtige Wirkung erzielt. Also diese Wirkung, finde ich, die sollte jeder Jugendliche erfahren. Also mindestens jeder männliche Jugendliche. Ich weiß nicht, ob die Welt dann eine bessere wird dadurch, aber vielleicht doch. Also es ist halt, weil wir sind halt schon zu weit oder zu lange, oder wir waren bis vor einem Dreivierteljahr zu lange von dem letzten Krieg entfernt, so dass wir vielleicht vergessen haben, wie schrecklich das ist und wie sinnlos das ist. Und das bringt der Film schon rüber. Also für mich absolute Sehempfehlung. Ja. Ja, Spaß macht's nicht.
Ja, ja. Nee, aber ich verstehe, was du meinst. Also das ist halt schon klar, irgendwie um einem zu verstehen, was das ganze Drama oder das, warum es so schrecklich ist.
Ja. Ja, und so sinnlos halt auch, gell? Das ist dieses, man ist da nur Fleisch. Also es ist, da gibt's keine Ehre, da gibt's keinen Ruhm.
Nein.
Gibt's nur Scheiße.
Ja. Ja.
Und das ist mir schon auch bewusst geworden, also da ist mir bewusst geworden, dass es eben ein Unterschied ist, ob du einen Sohn hast oder eine Tochter hast. Weil da kriegst du einfach Angst um dein Kind. Also du schaust diesen Film und kriegst Angst um dein Kind, obwohl wir ja jetzt nicht irgendwie in der großen Gefahr sind, dass der nächste Krieg kommt in Deutschland. Und mein Kind halt noch 10 Jahre zu jung ist dafür. Aber trotzdem, also denkst du dir so, schaut das alle. Das ist, ihr müsst das sehen. Das ist, so ist das. Oder ist es wahrscheinlich nicht so, aber ja, in irgendeiner Form so.
Ja,
und nichts ist gut daran. Ja, genau. Nichts ist gut daran. Und das ist kein Spaß. Und das ist nicht Counter-Strike oder so. Ja. Ja, verstörend, aber wichtig. Also ich find's einen wichtigen Film. Obwohl er natürlich auch, ja klar hat er auch so Popcorn-Elemente, gell? Also der ist natürlich, das wurde ihm auch vorgeworfen, dass er halt so toll aussieht und so. Ja, natürlich sieht er toll aus, aber dadurch ist er halt auch super immersiv. Ich finde, das kann man einem Film heutzutage nicht vorwerfen, dass er super aussieht. Also trotzdem beschönigt er halt nichts und nostalgiert nichts. Der sieht schön aus und ist trotzdem ganz furchtbar hässlich. Also insofern, also ich finde, der Film macht alles richtig.
Ich bin trotzdem sehr froh, dass du ihn nicht vorgeschlagen hast und ihn alleine geschaut hast. Oh. Ja.
Ja, nee, du musst den nicht mehr schauen.
Ja, ich fürchte, dass, also Kriegsfilme, das ist zu schrecklich für mich.
Ja, ja, und vor allem ist es halt ein echter Antikriegsfilm. Es macht keine Lust. Ich habe extra nochmal geschaut am Anfang, wie schnell das kippt. Es kippt innerhalb von 2 Minuten. Oder es kippt nicht. Es wird sofort fürchterlich gestorben. Es ist ganz grauenhaft. Die erste Minute ist schon schrecklich.
Boah. Oh, nee.
Weil die erste Minute, um das kurz zu erzählen, handelt eben von einem, ich würde sagen, namenlosen Soldaten, er ist nicht namenlos, der Name wird gezeigt, von einem Soldaten, der eben verheizt wird, der offensichtlich ja auch zu schlecht ausgebildet ist und einfach in den Kugelhagel geschickt wird und dort auch stirbt. Und dann ist die nächste Szene, ist wie die Uniform, wie den Leichen die Uniform ausgezogen werden und gewaschen werden, in riesigen Mengen und dann wieder neu zusammengenäht werden und geflickt werden. Und dann kommt eben der Schwenk zu unseren Protagonisten, also zu unseren Protagonisten und seinen Freunden, die es, glaube ich, so gut wie alle nicht sehr weit schaffen, bis auf unseren Protagonisten. Und wie die halt diese Euphorie und wie die von diesem Schuldirektor aufgeheizt werden, in den Krieg zu ziehen und dann eben sich melden und dann halt Uniform kriegen. Und unser Protagonist kriegt halt die Uniform von diesem Gefallenen. Also der wundert sich,
krass.
Der will die da auch wieder zurückgeben, sagt so, die gehört schon jemandem, weil da eben noch ein Namensschild drin ist, gell? Und dann sagt der Typ, der sie ihm gegeben hat, die hat dem nicht gepasst, er hat jetzt eine andere und reißt ihm das Namensschild raus und so. Es ist furchtbar. Eben wirklich nur so, ja, du bist wirklich nur Fleisch in deiner Uniform und du wirst erschossen und dann kriegt die Uniform der Nächste. Es ist so schrecklich.
Weil die Uniform, das ist halt schon. Also ja. Kleidung nah am Körper.
Ja,
klar. Und egal, weiter. Also nicht ein Auto oder irgendwas, sondern.
Ja. Das ist so schrecklich. Ja.
Okay. Ich hoffe, der Bob hat was Erfreulicheres für uns. Er hat Hunger Games 1 geschaut.
auch nicht sehr erfreulich.
Wow, das ist auch unerfreulich. Da habe ich Erinnerungen, als ich im Kino war. Uiuiuiui.
Ja, also ich meine, der Film an sich ist ja hier, glaube ich, schon mehrfach besprochen worden von Christoph und dir und von Claudia, meine ich auch. Tribute von Panem, The Hunger Games ist der Originaltitel.
Der erste, gell?
Genau, das ist der erste. Ich hatte die vorher noch nicht gesehen. Ich wollte die immer mal schauen, aber hatte das damals, als der Hype so war, irgendwie halt nicht gemacht. Und danach waren sie dann immer, zumindest jedes Mal, wenn ich bewusst hingeschaut habe, nie irgendwo zum Streamen alle vier verfügbar. Und dann wollte ich nicht irgendwie hier Geld dafür bezahlen und da dann den Film nicht und dann gibt's den gerade nicht oder so. Und jetzt seit kurzem, Christoph, du sagtest irgendwie seit letzte Woche oder sowas, ne?
Mhm.
Ja. Sind sie alle in Netflix drin, inklusive bei Netflix. Und da habe ich gedacht, so jetzt dann. Da waren sie dann so vor mir und ich habe geguckt, da sind alle vier da, wunderbar, dann fange ich jetzt einfach mal an, weil das hatte ich ja immer noch mal vor. Genau, ist basiert auf einer Buchreihe von Suzanne Collins, heißt die Autorin, und es sind wohl so Jugendbücher und man merkt diesem Film auch an, dass er sich an ein jugendliches Publikum wendet, weil er zwar brutal ist, aber doch sehr vorsichtig ist mit Gore und sowas und
ja, das ist, glaube ich, so dieses All-Ages-Genre, oder? Was so vor 10 Jahren so en vogue wurde, was so eigentlich von der Komplexität Jugendbücher sind, was aber eben auch Erwachsene lesen können und dann so, was halt so ganz leichte Kost ist. Also im Endeffekt so wie Harry Potter und Twilight und der ganze Scheiß so auch.
Genau, also es hat eine FSK 12 in Deutschland, der erste jetzt, ich weiß nicht, was die anderen haben. Aber, also kurz zum Inhalt, das spielt in so einer dystopisch-diktatorischen Zukunft, in diesen Staat Panem, irgendwo in den USA, besteht aus 12 Distrikten und irgendwie, das ist schon irgendwie eine Welt von, wie gesagt, Zukunft, also die haben so Magnetschwebebahnen und irgendwie Hightech, auch Hightech, was deutlich über das hinausgeht, was wir haben mit so holographischen Projektionen und so einem Käse. Und Sachen, die sie so aus dem Computer können sie irgendwelche Dinge erschaffen in dieser Arena, wenn sie das wollen. Aber gleichzeitig wirken diese Distrikte, wenn man das sieht, wo dann irgendwie Leute Kohle abbauen oder irgendwas, das wirkt fast so ein bisschen wie Mittelalter, wenn man sich das anschaut. So, also der Film beginnt in diesen Distrikten und da hat man am Anfang das Gefühl, dass man nicht in einem Science-Fiction-Future-Film ist, sondern eher.
Ja, ich glaube, es kommt drauf an, in welchem Distrikt man ist, oder?
Genau. Aber den Distrikt, den wir am Anfang sehen, den 12., wo sie herkommt, die Hauptfigur von Jennifer Lawrence gespielte Katniss Everdeen, da hast du am Anfang, wenn der Film anfängt, hast du das Gefühl so, ja, Mittelalter irgendwie jetzt. Da laufen die Hühner auf der Straße rum und irgendwie, keine Ahnung, Schweine und irgendwas. Und es ist alles so 1825 oder sowas, ja, oder noch früher. Und dann sehen wir dann diesen krassen Bruch. Also da gibt's offensichtlich so reiche Distrikte und ganz arme Distrikte und ist ein unterdrückerisches Regime, was die Leute unten hält und was dann eben der zentrale Punkt ist, es gibt diese jährlichen Spiele und dazu muss jeder Distrikt zwei Tribute, also zwei Personen, ein männlich, ein weiblich schicken und das wird so dargestellt, als ob das die krasse Ehre ist, aber faktisch gehen die in den Tod mehr oder weniger, nicht nur mehr oder weniger, sondern die haben halt eine 1-24 Chance, dass
also Battle Royale halt.
Battle Royale zu kämpfen und einer überlebt und 23 sind danach tot. Und Genau, und dann werden die da hingeschickt und für den Moment, wenn sie da hinkommen, also zum einen sind die natürlich total schockiert, dass sie jetzt auserwählt wurden, weil das ist halt so einfach so eine Lotterie. Und du kannst dich aber auch freiwillig melden, wenn du willst. Gibt's auch welche, die das machen und warum und so wird das, lernen wir dann alles. Dann werden die da hingeschickt und dann beginnt halt eine als Fernsehshow inszenierte, ja, Christoph hat vorhin in unserem Vorgespräch über Let's Dance geredet und über Ninja Warriors, halt nur mit echtem Tod. So, ich musste an Running Man denken. Mit ja,
total, total.
Und
ja, oder American Gladiators.
Ja, ja, genau. Also die werden dann halt in so eine Arena geschickt, da ist dann alles Hightech und da ist alles Fernsehübertragung, in den Bäumen sind Kameras drin und im Grunde gibt es jeden Blickwinkel, es ist auch so ein bisschen Big Brother irgendwie, weil die Welt schaut zu, ja, aber die Leute, die da drin sind, die haben natürlich ganz andere Sorgen, die kriegen das mal irgendwie mit, dass es da mal irgendwo eine, es gibt so eine Szene, da bemerkt sie eine der Kameras und dann ist sie ihr kurz mal bewusst, dass sie beobachtet wird und das weiß sie sicher im Hinterkopf auch die ganze Zeit, aber eigentlich sind die Überlebensprobleme sind sehr viel drückender, als dass da jetzt irgendwo eine Kamera ist. Und
Wie gut ist ihr digitales Feuergleit gealtert? Nicht besonders, oder?
Ach na ja, diese komischen Höllenwölfe da am Schluss sind nicht so wahnsinnig gut animiert. Aber das tut dem Film heutzutage keinen Abbruch. Also man kann ihn immer noch gut gucken. Ah, also das okay, an dem schlechten Feuer, meine Güte, an sowas bricht für mich der Film nicht kaputt.
So schlimm. Das fand ich schon damals schlimm.
Ich finde, der hält
halt auch ganz so sinnlos. Ist halt nur Kitsch eigentlich. Also,
ja,
was gut, soll aber das?
Ist ja der Effekt. Also wie sagt man, Costume Designer, aber der nicht der Costume Designer des Films, sondern der Costume Designer in dieser Szene.
Der Show.
Der Show, der dafür verantwortlich ist, sie für diese Vorberichterstattung, wo die Kandidaten vorgestellt werden und so, zu preppen, gespielt übrigens von Lenny Kravitz, fantastisch.
Ja, stimmt.
Läuft ins Bild und
die Nebendarsteller
kenne
ich super.
Den kenne ich. Das ist doch, der hat doch die Haare normalerweise anders. Ich habe so lange und dann irgendwann, ist das Lenny Kravitz? Ich brauche mein Handy, wo ist mein Handy? Und so nachgeguckt, es ist Lenny Kravitz, war ich so stolz auf mich, dass ich ihn erkannt habe. Ja, die Nebendarsteller, ich meine Elizabeth Banks, Liam Hemsworth, Woody Harrelson vor allem, Stanley Tucci.
Also ja, ganz, super. Wirklich
genau,
super.
Toby Jones, Donald Sutherland spielt den Präsidenten, den Bösen. Also wirklich, wirklich gut besetzt und ich hätte es gerne, da, ich weiß jetzt nach dem, was ich mich belesen habe, dass da ein Jugendbuch zugrunde liegt und insofern ist es irgendwie auch klar, dass du das nicht als Nicht-Jugendfilm verfilmen kannst. Aber das ist so grim und so böse, was in diesem Buch geschrieben steht, dass ich gewollt hätte, aus vom Gefühl her, dass das auch so verfilmt wird. Ich hätte das hätte mich härter
jawohl,
schlagen
weiß
sollen.
Denn, dass es schlimmer ist im Buch. Ist das schlimmer?
Das weiß ich nicht. Nein, das weiß ich nicht. Aber das, was da erzählt wird, im Sinne von, was die da machen, ja, und wie furchtbar die alle, wie dieses Blutbad direkt nach dem Eröffnungsgong.
Direkt
der
Beginn, oder? Das ist so
krass. Genau. Das ist so krass und es wird aber so vergleichsweise harmlos gezeigt. Also wir sehen ein bisschen Blut und wir ahnen, was da passiert. Aber ich finde, vielleicht ist das auch nur so meine Empfindung nach dem, was ich heutzutage gewöhnt bin.
Also ich fand es damals krass im Kino.
Ja, es ist irgendwie eine krasse Szene, aber sie ist
gleich mal
dann doch
gegenseitig die Hälse durchschneiden, so innerhalb von Sekunden. Das fand ich schon krass. Also
man wird ja vorbereitet, weil die Woody Harrelson-Figur sagt das ja im Grunde vorher. Mhm. Don't go there, it will be a bloodbath. Aber es ist dann halt auch eins und das ist schon krass, aber meine Erwartung nach dem, also ich, vielleicht bin ich da auch Running Man geprägt, der irgendwie härter ist, ja, und versucht an manchen Stellen ein bisschen satirischer zu sein, was das hier überhaupt nicht versucht, also diese Arnold Schwarzenegger Kommentare und da sind die Figuren sich auch die ganze Zeit sehr viel.
Die Darstellung, die Elizabeth Banks Figur und so, das könnte man schon als satirisch auch sehen, ne?
Ja, okay, also, ja, stimmt, die habe ich gerade
groteske
gedacht. Ja. Die wirkte wie aus so einem Tim Burton Film, da sind wir wieder bei Tim Burton, also die wirklich. Aber ansonsten, ich vielleicht ist das auch, weil der Film jetzt fast 10 Jahre alt ist oder über 10 Jahre alt ist.
Der ist über 10 Jahre, ja.
Dass man da jetzt schon wieder nochmal geänderte Sehgewohnheiten hat. Ich habe mich im Nachhinein gefragt, ob das, das, was mir da erzählt wurde, ist so krass, dass es mich härter hätte in die Magengrube boxen sollen. War so mein Fazit am Schluss. Ich fand, das ließ sich zu angenehm weggucken, so als Actionfilm, und hat mir aber eigentlich Sachen erzählt, die mich viel härter hätten hauen müssen. Und vielleicht funktioniert das nicht, wenn ich FSK 12 haben will. Das ist dann so, und dann ist es vielleicht auch so richtig gemacht, weil das Publikum ja auch irgendwie behalten, also muss ja irgendwie beibehalten werden. Er muss nicht, aber ich verstehe, warum er das anvisiert. Und ja, aber von daher, ich gucke weiter. Mich hat es jetzt irgendwie gegriffen.
Ja, das ist cool. Ist cool zu wissen, weil dann schaue ich nämlich auch mit. Also dann gucke ich auch weiter. Ich glaube, ich habe die ersten 3 Filme im Kino gesehen. Den 4. habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen.
Ich habe den ersten irgendwann mal in Folge 285 im Sneakpot besprochen. Und da gibt's einen Kommentar von Claudia drunter. Stefan scheint bei Panem einiges nicht ganz so verstanden zu haben.
Schwester.
Also ich habe ihn jetzt.
Geil. Ich,
als der Bob
ich
gesagt hat
hören.
So. Als der Bob gesagt hat so. Ja, Panem. So, ach ja. War der nicht eigentlich ganz gut? Aber vielleicht habe ich mich auch aufgeregt und ich habe. Ich keine Ahnung,
ich muss es unbedingt hören. Ich will wissen, was du da nicht verstanden hast.
Mhm.
Angeblich.
Da werde ich jetzt auch ganz definitiv reinhören. Steht da, wie viele Punkte du gegeben hast?
Nee.
Ah, war nicht der Hauptfilm.
Ich habe 8 Punkte für The Words gegeben. Und ich kann mich auch gar nicht erinnern.
Die Warzen, die Wörter, okay.
Die Wörter. Und du hast 6,5 gegeben.
Ich hab
Romantiefdrama.
Mit ja, 6,5 und 8 wissen und wir ja, wenn man da die Skalenverzerrung anlegt, die Christoph in der Vorbesprechung postuliert hat, dann sind wir quasi gleicher Meinung gewesen.
Locker. Ist schon fast dein Lieblingsfilm.
Bradley Cooper und Zoe Saldana. Jeremy Irons und Dennis Quaid. War Dennis Quaid der verrückt geworden war, oder war das einer von den Brüdern?
Keine Ahnung.
Jeremy Irons, war das nicht der Surfer?
Nee, der hieß...
Nee, Jeremy Irons war der Borgia-Dings, oder? Und alle möglichen an.
Ja,
jetzt war alles
Andy Irons.
Andy Irons, aber ich wäre jetzt auch nicht drauf gekommen, dass du es jetzt wusstest.
Ach ja. So ein 3CL-Drink, der taugt einfach nichts für mich. Ich muss noch was anderes holen. Da bin ich viel zu nüchtern im Sneakpot. So, möchtest du noch was zu dem Tribut sagen, oder?
Nee, ich glaube, ich bin soweit durch.
Okay.
Ich guck gerade, ich glaube, es war der Bruder Randy Quaid, der irgendwie...
Jetzt redest du doch weiter.
Ja. Nee, das
kann ja wohl nicht wahr sein. Da drücke ich einmal auf die Kapitelmarke und dann quatschst du mir von der Seite. Achso.
Also du scheinst es nicht
zu haben.
First time that ever happened.
Ist noch nie passiert vorher. Ja, jetzt wollte ich so eine schöne Überleitung machen zu was wäre denn wenn und so. Aber du hast noch ein What If 2. Das ist doch ein Buch, das jetzt der Nachfolger erschien. Und du hast irgendwas zum Thema Podcast zu sagen.
Ja, ich wollte einfach nur, ich weiß nicht, ob ich das Buch...
Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass der Bob jetzt so lange hintereinander reden darf?
Also, das weiß ich auch nicht. Sonst guckt der Christoph hier immer 75 Serien und redet so viel hintereinander. Jetzt darf ich mal kurz, weil ich ja sonst nie zu Wort komme.
Du darfst ja sonst nie was sagen.
Nee, absolut. Ich hatte dieses Buch What If 2 von Randall Monroe. Man kennt den aus dem Internet, weil er diese Comics XKCD zeichnet, diese Strichmännchenfiguren, die sich immer über absolute Obernerd-Themen unterhalten. Auf xkcd.com, wenn man das angucken möchte. Der hatte ja schon dieses What If 2, der Untertitel von dem Buch ist irgendwie Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions oder sowas. Und genau das ist das, was es in dem Buch gibt. Also Leute schicken ihm Fragen, irgendwie, was wäre wenn, und dann halt irgendein vollkommen absurdes Szenario, irgendwie wie hoch müsste man ein Rindersteak auf die Erde fallen lassen, damit es unten medium well gegrillt ankommt. Also so in Richtung von Eintrittshitze bei Atmosphäre und so. Oder was passiert, wenn man ein Baseball mit Lichtgeschwindigkeit schlägt? Oder wie schnell wird das Wasser, wenn man Niagara-Fälle durch einen Strohhalm leitet oder sowas in der Richtung? Solche Fragen, und dann eben geht er hin und macht Rechnungen dazu und auch kleine Zeichnungen und rechnet das aus und in der Regel gibt's dann immer noch so, driftet das dann noch ab. So, wenn wir das schon mal ausgerechnet haben, was würde denn daraus folgen? Und dann driftet er dann so umher und rechnet da noch so ein bisschen drumherum und in der Regel geht meistens irgendwie die Welt oder wenigstens ein halber Kontinent unter oder sowas oder es passieren andere seltsame Dinge. Wie fliegt sich eine 747, wenn du einen Tyrannosaurus Rex oben draufstehen hast oder sowas? Und jetzt ist eben das zweite Buch erschienen davon aus der Serie. Es gab zwischendurch noch ein anderes, das hieß How To, und noch ein Thing Explainer, das war so ein großes Bild-Dings. Und das, jetzt ist What If 2 raus, also mehr Fragen, mehr Antworten. Und ich hatte das irgendwie schon im Januar vorbestellt, im September ist es jetzt gekommen und ich habe anfangs erst nicht so viel Zeit gehabt, da reinzulesen. Jetzt habe ich ein bisschen reingelesen und ich bin sofort wieder hooked. Also ich bin noch lange nicht durch. Es ist ein tolles Buch, wie das erste auch. Wieder mit diesen kleinen Strichmännchen aus XKCD illustriert. Und jetzt ist mir in meinem Podcast, Podcatcher von einem Podcast von Scott Hanselman, der heißt Hansel Minutes, der ist eigentlich, der Typ arbeitet bei Microsoft und ist eigentlich Entwickler, Coach und irgendwie ja so für Entwickler Relations zuständig. Deshalb höre ich diesen Podcast auch, weil ich ja nun auch da in dem Bereich tätig bin. Und deshalb habe ich diesen Podcast abonniert und die haben bei Microsoft so eine Serie, wo sie manchmal so Berühmtheiten zu sich zu Microsoft einladen und die denen geben denen dann da so Talks und manche dieser Talks veröffentlichen sie dann auch extern und einer dieser Talks war jetzt eben Randall Monroe bei Microsoft zu Gast und diesen Talk, dieses Interview, was Scott Hanselman dann da mit Randall Monroe geführt hat, haben sie in diesem Podcast sozusagen zweitverwertet und da war nochmal so ein bisschen Hintergrund, wo Randall Monroe ein bisschen zu dem Buch erzählt, wie er dazu gekommen ist, dass er das so macht und wie ihn diese Fragen erreichen und wie sein Prozess ist, wie er dann da rangeht, sowas zu recherchieren und auszurechnen und das so aufzuarbeiten, dass es am Ende unterhaltsam ist und ich hatte den bisher immer nur so als, das ist der Name, der hinter XKCD steckt. Ich hatte noch nie gegoogelt, wie der Typ aussieht oder seine Stimme gehört oder irgendwas und jetzt kam der in diesem Podcast plötzlich da so reingefallen und war mir sofort sympathisch und hat einfach auf eine lustige Art und Weise so seinen Prozess erklärt und dachte mir, wenn ich das Buch empfehle, dann empfehle ich diese Podcast-Episode gleich mit. Du kennst das auch, oder, Christoph? Du hattest irgendwie gesagt, dass...
Ja, ich habe das zweite Buch schon auf meiner Weihnachtswunschliste auch stehen. Hab das noch nicht gelesen, aber ich gehe davon aus, dass mir das gefallen wird.
Hast du das erste gelesen?
Ja, das habe ich auch.
Ja. Es ist eine fantastische Klo-Lektüre auf die eine Art. Also bei mir lag es lange total. Immer auf dem Klo.
Ich glaube, so bin ich auch drauf gekommen, weil es bei dir auf dem Klo lag und dachte, oh, das muss ich auch haben.
Ja, und ja, einfach ein schönes Buch. Ja. Das war jetzt eine der langlaufendsten Vorbestellungen bei Amazon, die ich so bisher hatte. Ich glaube, im Januar irgendwo kam auf seinem Blog so, ich habe da so ein zweites Buch und ihr könnt das jetzt vorbestellen, kommt im September. Das war halt im Januar. Dann habe ich das sofort vorbestellt und dann war das in meiner Paket-Tracking-App, die sieht dann halt die Amazon-Bestellung und hat dann immer gesagt, ja, du hast da noch was, das kommt in 9 Monaten. Und dann zählte diese Zahl so langsam runter und irgendwann waren es dann Tage und nicht mehr Monate, die da hat die Einheit umgeschaltet. Und also ich glaube, ich hatte noch nie sowas so lange vorbestellt als Produkt bei Amazon, was so weit in der Zukunft liegt, was dann Ewigkeiten nicht mehr aus der Paket-Tracking-App rausgeht.
Ich hatte mal was mit 99 Tagen, glaube ich. Das war auch schon irgendwie lang.
Ja, aber da bin ich ja Faktor 3 drüber.
Ja, klar. Nee, das ist ja ewig. Ja. Ja, cool.
Genau. Ja, das ist dann aber auch irgendwie, ist es sehr lange Vorfreude, wenn das Ding dann kommt, das Paket nächstes. Also jetzt warst du so lange in meiner Paket-Tracking-App drin und da bist du jetzt endlich. Das ist dann schon so ein Moment, dass du da
auspackst. Es sieht dann aus, als hätte man eine neue Paket-Tracking-App, wenn die plötzlich nicht mehr diese eine Standardzeile drin hat.
Ja, genau.
Haben die was geändert in der App? Ach nee, das eine Paket ist einfach raus.
Ich weiß gar nicht, was eine Paket-Tracking-App ist. Kann man das nicht in Amazon nachgucken mit dem? Oder ist das was anderes?
Ja, aber stell dir vor, du hättest eine App, wo du einfach nur die App aufmachst und dann sagt dir, noch 4 Tage, dann ist dein Paket da. Und zwar für alle Pakete, die...
Für verschiedene Paketdienste auch.
Genau, die dir, wenn dir irgendjemand, weiß ich nicht, neuen Schnaps schickt und die schicken dir so eine DHL-Nummer, dann kannst du es da reinhauen. Und wenn sie dir eine GSL, GLS Nummer schicken, dann das. Und wenn Amazon dir was schickt, dann haust halt die Amazon-Nummer rein und du machst halt einfach nur die App auf und musst halt nicht irgendwo suchen in irgendeiner Mail, wo das vielleicht drin steht oder sonst irgendwas.
Das ist cool. Das wusste ich nicht, dass es das gibt, aber das ist cool, ja.
Ja.
Hm.
Genau.
Ich habe übrigens gerade mal den Kommentar von der Claudia von Tribute von Panem gelesen und habe festgestellt, dass ich ihr, ich hoffe, sie hört unsere diese Folge nicht. Ich habe dummes Zeug geredet. Ich habe Tribute von Panem wieder als All-Ager-Literatur bezeichnet. Das haben wir wohl damals oder habt ihr damals schon gemacht und es hat damals schon Claudia.
Du warst auch mit in der Sendung. Du stehst da.
War ich das vielleicht sogar.
Ja.
Scheiße. Dann war ich das vielleicht damals auch schon. Ich habe es wieder getan. Oh je.
Eieieiei.
Ich bin sehr gespannt. Ich werde diese Sendung jetzt gleich nach unserer Aufnahme hier anhören.
Heute der Riesling-Likör, du. Der ist süffig. Hat ziemlich wenig Prozent zum Glück, nur ein paar 20. Aber
kann man schon mal so eine Flasche trinken.
Ja, ist sehr angenehm. Trinkt sich wie Traubensaft.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, Christoph, Stefan, wir hatten doch letzte Woche die Frage, was man mit trockenem Wermut an Low-ABV Drinks machen kann. Das hat mich dann nicht losgelassen. Ich habe es dann nochmal ein bisschen recherchiert, was mir dann noch so in den Weg fällt. Und dann kam ich beim Rome with a View oder so ähnlich. Hieß er so? Ich glaube, so hieß der Drink. Rome with a View. Zu gleichen Teilen trockener Wermut und Campari und dann Limettensaft und Simple Syrup und das Ganze mit ein bisschen Sodawasser angießen.
Ziemlich schrecklich, muss ich sagen. Also es ist auch unheimlich viel Säure und Bitter und dann noch eine Säure. Das klingt nicht sehr bekömmlich.
Wo siehst du die zweite Säure? Also im Sodawasser oder was?
Ja, klar, Kohlensäure.
Okay.
Macht's ehrlich, oder? Also ich habe das Gefühl, ich würde es trinken und sofort wieder erbrechen.
So schlimm ist das, glaube ich, nicht.
Also durch den Simple Syrup ist das schon balanced irgendwie und dann hast du Campari und Wermut, das bringt halt, ja, es ist ja ein Long
bitter.
Drink.
Ist beides bitter, nicht,
ja? Ja, ist beides bitter, aber es hat natürlich auch so eine Weinigkeit irgendwie, die kommt auch durch. Die
Weinigkeit.
Und
Recht und Freiheit.
Oh.
Schlimm, oder? Schlimme Daddy-Jokes.
Ah, das ist die Zeile über dem Bild beim Post, aber der Artikel schreibt das auf. Ich habe mir den dann mal gemixt. Gestern Abend habe ich den zu dem Film getrunken, nachdem ich eine Limette wegschmeißen musste, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, von außen sah sie toll aus, von innen war sie komplett vertrocknet und fing so von innen raus an zu schimmeln, ganz eigenartig.
Wenn du das dann erst bei der zweiten Hälfte merkst und das erste schon im Glas.
Nee, ich hab durchgeschnitten, reingeguckt, habe gedacht, oh, was ist das denn? Flog die sofort weg. Ich fand, der ging. Also das war jetzt nicht mein neuer Lieblingsdrink, aber
für mich klingt der nach irgendwie 32 Grad irgendwie in der Sonne.
Wird nicht heißer. Oh scheiße, ich bin echt angekühlt.
Der Text geht vor allen Dingen ganz anders, aber ist egal.
Ja, ich hab keine Ahnung, ich bin total blau.
36 außerdem.
Ja, mein Gott, wie viel Grad. Nee, aber also, weißt du, so, als du den vorgelesen hast, eben nach so einem richtigen Sommerdrink, es ist heiß, du willst irgendwas Bitteres, was dich so ein bisschen von innen abkühlt, als Longdrink mit viel Wasser.
Ja, ich glaube, in der Richtung funktioniert er auch. Der heißt ja auch Rome with a View. Da ist ja jetzt nicht gerade, das ist ja nicht gerade ein Wintersportort. Von daher, ich glaube, das ist schon so die Idee, ein Sommerdrink. Aber
Wintersportort, wenn die nächsten Winterolympischen Spiele in Katar stattfinden, da wirst du noch. Ja.
Bei der Magic of Klimaanlage, meinst du?
Nee, Saudi-Arabien. Irgendwo wollen die das da jetzt machen.
Wirklich?
Im Golf. Ich meine, die bewerben sich zumindest. Ach ja, was ist alles.
Eine Tja, also dafür braucht man eine Klimaanlage. Das Gegenteil einer Klimaanlage wäre eine Mikrowelle.
Bravo!
So
Überleitung.
Gut.
Ich weiß nicht, wieso Mikrowelle in unserem Dokument steht, aber irgendwie waren wir im Vorgespräch darauf hängen geblieben und deshalb ist das jetzt so. Müssen die Hörerinnen und Hörer jetzt mit klarkommen.
Ja, wir haben so viel im Vorgespräch besprochen, wo wir bei jedem gesagt haben, so, hätten wir auch on air machen können, wäre interessant gewesen. Und dann haben wir gesagt, na komm, dann machen wir wenigstens die Mikrowelle noch im Dings, weil mir aufgefallen ist, dass mir ein Aspekt meiner Mikrowellenbenutzung diese Woche aufgefallen ist, wo ich nicht weiß, ob das ein alter Hut ist oder ob das der heiße Scheiß ist.
Für mich ist es auf jeden Fall neu, erzähl.
Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
Und zwar habe ich einen Aufkleber in meiner Mikrowelle gefunden. Also wenn man aufklappt, ist praktisch im Rahmen ein Aufkleber, ein sehr unscheinbarer, der, so verstehe ich ihn jedenfalls, aussagen soll, dass wenn man Flüssigkeiten in einer Tasse oder in einem Glas darin erhitzen möchte, man einen Löffel in die Flüssigkeit stellen soll. Was mir Überwindung gebraucht hat, das zu probieren, weil in meiner Vorstellung war es immer so, auf keinen Fall Metall in die Mikrowelle, weil ja, dann blitzt alles. Gell? Das ist ja, hat man ja aus Sendung mit der Maus und so, dass man das nicht machen soll. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur für Alufolie galt, weil damals wurde das immer mit Alufolie gemacht. Vielleicht gilt das für Stahllöffel nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe mich überwunden und hab's gemacht. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also die Flüssigkeit wird halt viel besser heiß. Weil vorher war ja immer das Problem, dass die Tasse sich wahnsinnig erhitzt und die Flüssigkeit häufig nicht so richtig gut oder dann plötzlich explosionsartig.
Ja, genau, Wiedeverzug ist das Problem. Ne?
Genau.
Das ist, genau. Und das ist auch nicht ungefährlich.
Ich habe das immer probiert in einer Bar, wo ich irgendwie einen Hot Butter Drum, so sind wir auch überhaupt drauf gekommen auf die Mikrowelle, wo ich einen Hot Butter Drum machen wollte. Und den kurz in die Küche gebracht habe, kannst du den gerade mal warm machen? Ja, stell rein. Und der hat halt irgendwie diese Mikrowelle auf Dauerbetrieb gehabt und du musstest halt nach 30 Sekunden die Tür wieder aufmachen. Und ich bin halt zurückgegangen und wollte, dass das 30 Sekunden läuft. Und dann kam er nach 4 Minuten so, hier dein Apfelsaft, ich mach da mal sauber.
Oh, Scheiße.
Ja gut, aber das ist ja zum Glück kein Siedeverzug gewesen. Ne? Also das Problem was dieser Löffel, glaube ich, verhindern soll, ist ja dieser Siedeverzug, wenn ich das richtig
verstehe. Könnte sein, ja. Ja, du hast dann praktisch einen Hitzeleiter von oben nach unten in der Flüssigkeit, gell?
Ja, und du hast diese rauere auf diese Oberfläche von dem Löffel ist wahrscheinlich rauer als das Glas.
Nukleus meinst du?
Ja, genau.
Ja, weiß nicht, ob das was ausmacht wirklich. Ich glaube, das ist eher die leitende Wirkung. Aber jetzt mal davon abgesehen, diese Sache mit das Blitze rausschlagen, habe ich das falsch in Erinnerung? Oder ist das nur in meiner Mikrowelle so? Weil ich habe ja so eine Mikrowelle, die gleichzeitig auch ein Ofen ist, gell? Oder ist, was ich da in Erinnerung habe, betrifft das Alu? Ich weiß es nicht.
Also ich habe das mit den Blitzen auch schon hingekriegt. Ich habe das selbst erzeugt und gesehen. Also insofern, ich bin da völlig bei dir.
Was hast du da reingemacht?
Was war? Also zum einen so Fertiggericht-Packungen mit so Alufolien-Zeugs. Das ist aber Jahre her, dass ich sowas zum letzten Mal gemacht habe. Die Dinger esse ich zum Glück nicht mehr. Aber ich habe das trotzdem auch kürzlich nochmal irgendwann gemacht. Ich weiß nicht mehr mit was. Auch mit so einer Art Joghurtbecher in irgendeiner Form war da wohl oben noch von der Folie noch was dran.
Deckel. Alles klar.
Ja, irgendwie, aber ich weiß nicht mehr, was ich da heiß gemacht habe.
Auch Alu.
Ja, ist auch Alu. Insofern, ich würde auch sagen, also das Magnetron macht ein veränderliches, wechselndes Magnetfeld und induziert damit Strom in allem, was irgendwie in der Lage ist, Strom zu leiten. Insofern, ich würde schon damit rechnen, dass du auch in deinen Löffel Strom induzierst. Die Frage ist,
ja, vielleicht ist er dann halt gerade gut. Macht. Vielleicht wird er dann heiß einfach und erhitzt die Flüssigkeit noch zusätzlich. Das kann ja auch sein. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber
vielleicht hat er durch seine längliche Form keine nennenswerte Chance, irgendwo Lichtbögen von irgendwo nach irgendwo zu machen. Bei diesen Alufolie-Dingern und vor allen Dingen, wenn du da Löcher reinstichst, dann hast du ja immer so hochgebogene Enden oder irgendwas, die sich irgendwie aus nicht allzu naher Entfernung angucken, wo dann richtig schön Lichtbögen entstehen können. Aber das ist jetzt auch verdammt dünnes Eis. Also ich würde jetzt da keine Theorie hier aufstellen wollen, was da exakt der Effekt ist. Wäre vielleicht eine gute Frage, die du mal an Methodisch Inkorrekt schicken könntest, da sollen sich Reini und Dings mal Gedanken machen. Das wär der richtige Podcast dafür, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja.
Ja.
Das war's zu Mikrowellen. Also,
nee, wir hatten es irgendwie in der Vorbesprechung noch darüber, was ihr so für Funktionen an euren Mikrowellen benutzt. Die haben ja meistens so 30 Knöpfe und Stefan hat schon so zu Protokoll gegeben, du benutzt an und aus, oder?
Ja, noch Tür auf, Tür zu.
Ach du, ja, immerhin.
30, ja, also 30 Sekunden, dass er 30 Sekunden macht und wenn ich dann irgendwie 45 habe, dann drücke ich halt nach 15 Sekunden nochmal 30 Sekunden. Weil, oder ich drücke halt 60 und scheißegal.
Und wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast ein Brot eingefroren und du holst jetzt das eingefrorene Brot.
Warum soll ich Brot?
Kriegst du kein Brot ein?
Nee.
Das ist fantastisch.
Weil man gut weil es übrig war und weil man es, bevor es kaputt geht und man es den Hühnern geben muss.
Kommst nach Hause, hast du ein riesiges Brot gekauft für viel Geld, weil es ja heutzutage teuer. Und dann guckt dich deine Frau an und sagt, ich habe auch Brot geholt.
Dann
guckt ihr euch mit zwei Broten an und das ist der Moment, wo man dann sagt, okay, das essen wir gleich und das da frieren wir ein.
Wir reden immer vorher darüber, was wir kaufen.
Ach komm, jetzt hör doch mal auf, was mit deiner Ehefrau also reden. Was ist da also wirklich?
Das ist lächerlich.
Amateurkram hier.
Was ich gelernt habe bei der Gelegenheit, aber das da hat dann mit der Mikrowelle nichts zu tun, hat mir hier der Vater von einem Mitschüler vom Lucius erzählt, ein Lifehack wieder. Wenn man Brötchen übrig hat und die einfriert und sie vorher durchschneidet, dann kann man sie morgens, wenn man sich ein Brot für die Arbeit macht, das holt man das gefrorene Brötchen raus, macht es auf, weil ist ja schon aufgeschnitten und kann es dann mit Wurst oder Käse oder was auch immer belegen und mit auf die Arbeit nehmen und das bleibt dann schön frisch und wenn es auf der Arbeit ist, ist es aufgetaut und trotzdem war es eine Zeit lang noch gekühlt. Super, oder?
Das hast du ja schon mal erzählt. Ich finde es immer noch faszinierend, warum man das macht, Leute.
Wie viele Stunden braucht man dann, also bis man, also wenn ich jetzt morgens gleich um 9.30 Uhr, morgens halb 10 in Deutschland zu Frühstück.
Früh morgens um 9:30, was ist denn da?
Ja, ja, das ist ziemlich schnell aufgetaut. Das kannst du mal halb Stunde essen. Ja, ja.
Okay. Der Bob wird das prüfen. Der legt sich holt sich das aus dem Kühlschrank raus, legt die Wurst dazwischen, klappt das zu, läuft hinter in sein Arbeitszimmer und beißt dann volles Rohr rein.
Das könnte schlecht für die Zähne sein, ja.
Fliegt ihm das Gebiss auseinander.
Nein, du erkennst mich falsch. Ich würde dann wahrscheinlich eher so den Randall Monroe auspacken und da das Grillthermometer reinrammen und dann erstmal eine Temperaturkurve plotten. Also das mit dem Brot noch aufzulösen, gell? Also meine Mikrowelle hat so eine Defrost-Funktion und das, da musste ich dann auch
da
tatsächlich.
Da werde ich
nicht
warm mit.
Ach, das ist eh Quatsch. Also, kann man doch nicht dran glauben.
Da musste ich die Bedienungsanleitung lesen, weil ich nicht wusste, wie das.
Jetzt geht's aber los.
Ja.
Also wirklich Bedienungsanleitung lesen bei einer Mikro. Also
wenn
Start,
ich Brot
Stopp, Tür auf, Tür zu, fertig.
Wenn ich Brot in der Mikrowelle auftaue, dann nehme ich immer eine bisschen zu hohe Auftaustufe. Dann nehme ich irgendwie nicht 80 Watt, sondern 360 Watt, also ein bisschen zu hoch. Und wenn ich dann das Brötchen rausnehme, also Brötchen jetzt, ja, und wenn ich das Brötchen rausnehme, ist es super warm, also heiß und hat wunderbare Konsistenz, ist schön weich und fluffig und dann kühlt es ab und man muss es aber vorher essen, weil wenn es kalt ist, ist es steinhart, wie ein Stein.
Ja, nee, das darf ja mit dem Brot nicht passieren, weil das esse ich ja auf gar keinen Fall sofort auf.
Ja, das muss aber dann.
Hab mich da wirklich dann in dieser Bedienungsanleitung informiert und tatsächlich ist es ein bisschen, also es erfordert dann noch einen weiteren Schritt, du musst nämlich wissen, wie viel dieses Brot wiegt oder du musst es wenigstens einigermaßen schätzen. Insofern Schublade auf, Küchenwaage raus, Brot drauf, weil meine Frau steckt das beim Einfrieren immer in so einen Gefrierbeutel rein, kann man das dann einfach da drauflegen.
Aber beim Bäcker steht doch dran, was das für ein Brot ist.
Ja, das weiß ich ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr, vielleicht war ich ja auch gar nicht der das gekauft hat. Das ist, oder vielleicht ist es nur ein halbes Brot, was da eingefroren ist, oder ein Dreiviertel, oder das weiß doch keiner. Dann lege ich das auf eine Waage, dann sagt die irgendwie 370 Gramm oder 500 hast du nicht gesehen, dann wird das gerundet auf den nächstbesten 100er und im Zweifel nach oben am besten. Und dann legt man das rein und drückt diesen Defrost-Knopf und danach dreht man am Rädchen und dann zeigt der 100er-Zahlen an. Und das sind Gramm. Und da musst du das dann einstellen, halt irgendwie, was weiß ich, 500 Gramm, dann drückst du drauf und dann sagt das Ding plötzlich sowas wie 9 Minuten 23 oder so. Und macht ja, halt
genau. Super. Ach, siehst du, das sind keine Watt, das sind Gramm. Ah, das könnte mir ja jemand sagen.
Bei dem Bifrost, bei meiner Mikrowelle. Das kann wieder völlig anders bei einer bei anderen sein.
Und das ist das, wo ich Misstrauen habe. Weil für mich ist Mikrowelle bedeutet schnell. Und dieses, mit dieser Auftaumodi, die dann 9 Minuten brauchen, wo ich mir denke, so, ja, da brauche ich auch keine Mikrowelle, dann kann ich einfach warten oder mich draufsetzen.
Kannst und frisches Brot backen.
Und, ja, nee, ich glaube, der Punkt ist
genau. Das. Und ich denke mir dann immer, wenn ich da 80 Watt, 9 Minuten, dann kann ich genauso gut auch, keine Ahnung, umgerechnet, so geschätzte 45 Sekunden 900 Watt wird genauso sein. Ist die gleiche Energie, die reingesteckt wird, funktioniert natürlich überhaupt nicht.
Ja, funktioniert dann überhaupt nicht, das fokussiert zu sehr auf einzelne Punkte. Du brauchst die Zeit, damit die Wärme sich in dem Material verteilt. Und deshalb musst du irgendwie Energie rein und dann musst du der Sache einfach eine Weile geben. Diese Mikrowelle macht dann auch eine Weile einfach, glaube ich, nichts außer drehen und pusten. Und dann hörst du auch, wie das Magnetron wieder anspringt und wieder neue Energie da reinballert. Und dann passiert wieder eine Weile nichts. Aber das Gute ist ja, du musst ja nicht dabei bleiben. Ich meine, du schmeißt es da rein, drückst drauf, 500 Gramm, Dings, gehst weg, fängst an, den Frühstückstisch zu decken. Und 9 Minuten kann man da schon mal verdödeln mit dem ganzen Kram. Vor allem, wenn da noch 2 Kinder rumlaufen, die alles sabotieren.
Fucking Mikrowelle. Mikrowelle ist fast sowas wie ein Replikator. Ich möchte, dass es auch dass wirklich innerhalb von einer Minute das Essen fertig ist. Ich will dann 9 Minuten warten.
Naja, ich sag halt Brot getaut und dann dauert es 9 Minuten und du sagst Brot heiß. So wie Earl Grey heiß. Und dann kriegst du Brot heiß. Oder das ist bei dir ist immer so eine Replikator-Fehlfunktion. Das ist irgendwie so ein Alien-Virus im System der Enterprise. Und da wird dein Brot immer verbrannt, ausgespuckt. Ist faszinierend. Und dann gibt's, er hat ja noch andere Funktionen. Er hat so eine Funktion
im Essen. Also ich sehe schon, ich hab das Gefühl, ich muss demnächst mal irgendwie einen Kurs machen, damit ich irgendwie meine Mikrowelle verstehe. Vielleicht gibt's bei der VHS was. Bei uns war früher.
Vielleicht soll ich sowas anbieten, weißt du?
Ja, zum Beispiel. Bei uns war früher ja immer der legendäre Spruch bei meinen Eltern so, boah, da müssen wir einen Kurs machen. Am besten auf Malta. Irgendwie meine Eltern waren immer der Ansicht, dass sie ich glaube, es gab Sprachkurse oder sonst irgendwas auf Malta, dass sie immer nach Malta fahren wollten, um da, weiß nicht, Mikrowelle bedienen, sonst irgendwas. Und dann sind sie einmal nach Malta gefahren und dann ist dieser Vulkan ausgebrochen und sie mussten mit dem Schiff zurückfahren. Also Malta blöd.
Sehr schön.
Sehr gut.
Es gibt dieselbe Funktion mit dem Wiegen, zumindest in dieser Mikrowelle auch für das Wiedererwärmen von Speisen. Und da hast du dann irgendwie unterschiedliche Varianten zur Auswahl, ob das jetzt eine Suppe ist oder irgendwie ein paar Kartoffeln.
900
das
macht Watt, natürlich eine Minute.
Deckel drauf, zweimal
und drück, nicht piep,
piep, eine Minute.
2 Minuten.
Dann noch, vielleicht noch einmal umrühren.
Ja. Das macht es tatsächlich auch. Sowohl bei dem Auftauen als auch bei der Erwärmung baut es so Stops ein. Da piepst es dann und sagt quasi, hier, ich habe noch 4 Minuten 12. Aber du musst jetzt einmal wenden oder umrühren oder was auch immer. Und
das ist total demütigend, dass mir so ein Piepsautomat sagt, was ich zu arbeiten habe. Also jetzt geht's aber los.
Ich finde das ganz großartig, weil
ich mache immer
es täuscht so eine Präzision vor, die überhaupt nicht da ist, die
ich aber toll finde. Ich mache immer eine Minute 900 Watt und bei 45 Sekunden kriege ich so Zweifel, oh, das ist schon ganz schön viel Energie. Und dann breche ich es mal bei 45 Sekunden ab, mach's auf, halt einen Finger rein, merke, ist noch gar nicht so heiß. Und dann mache ich noch mal eine Minute 900 Watt. Und dann explodiert es meistens.
Okay.
Pass auf, ihr so einen Deckel? Habt ihr so einen Deckel für eure?
Ja, natürlich.
Ja, also das ist ja egal.
Fast egal, ja. Das Problem ist, dass es bei uns ja auf einem Gitter steht, gell? Auch ein Metallgitter übrigens. Das heißt, es ist aber dann, es ist nicht erquicklich.
Also du nimmst jetzt eine Kaffeetasse, so einen normalen Kaffeepot, wie man den so hat, und machst den zu, sagen wir mal, 40%, 50% voll mit Milch, stellst sie rein und hättest die gerne so kurz unter die Grenze, wo es anfängt, die Eiweiße zu zerlegen. Also so
eine Minute nicht,
55 Grad. Niemals. No way.
Niemals.
Ist sie längst durch. Kommt sie schon oben aus der Tasse raus. Da kannst du Brief und Siegel nehmen. Nee. Bin ich bei meiner Mikrowelle bei 60%. 30 Sekunden oder sowas, oder 40 Sekunden. Wenn
man das da muss ich ja am Rad drehen, nee. Bei uns ist es nämlich so eingestellt, da gibt's so Knöpfe für die Watt, da brauchst du nur einen drücken und dann drückst du Go und dann ist es immer eine Minute. Deswegen mache ich dann lieber 600 Watt eine Minute.
Oder eine Espresso-Tasse mit so einem ganz kleinen bisschen Milch unten drin. So ein ganz winziges bisschen.
Warum?
So,
warum? Dann nur so ein Schluck. Die einmal in den Mund, dann ist die auch warm. Also bitte.
Nein, die darf mir ja den Espresso zapfe ich ja danach da drauf und die darf mir auf gar keinen Fall den Espresso abkühlen. Da gehe ich die Wand drauf. Insofern, die muss heiß sein.
Du machst so eine Pfütze Milch warm? Ernsthaft? Nee, kannst du einmal kurz unter die Achsel schieben, ist es warm?
900 Watt, eine oder zwei Sekunden. Und dann,
echt? So
dann ist die. Ja, das geht enorm schnell.
Hätte ich jetzt 10 Sekunden gesagt, aber dann wird es wahrscheinlich alles verdammt. Dann
ist auch schon wieder gekauft.
Christoph und dein Replikator. Hier, Christoph, das ist deine Chance. Eine Sekunde, du müsstest halt nur irgendwie Espresso-Milch warm machen.
Es ist wirklich nur so ein Hauch. Ich will da nur so ein Mini-Schluck.
Aber hast du nicht so eine Kaffeemaschine, die so ein Dampfdüse
hat? Ja, mittlerweile habe ich so eine Kaffeemaschine. Früher
aber das macht ja keinen Spaß.
Genau.
Eine Sekunde diese Mikrowelle an, also da ist doch schon umständlicher, den Schrank aufzumachen.
Ja, mit Spiel ganz weg.
Du kannst auch die Prozente runterdrehen, dann kannst du auch 6 Sekunden machen. Dann musst du halt 50% oder was einstellen, dann geht das irgendwie. Überhaupt ist das schwierig, ne? Man muss, wenn man da so rechnen will, 900 Watt, 2 Minuten und wie viel muss es dann sein, wenn ich will, dass es sich langsamer erwärmt, damit es ein bisschen gleichmäßiger wird, wenn ich das dann, rechnest du aus, wie viel Wattsekunden sind das, dann musst du die Minuten vorher irgendwie auf Sekunden runterrechnen und mit den Watt und dann durchteilen.
Das machst nur du.
Nicht? Machen das nicht alle Leute? In meinem Kopf machen das alle Leute so.
Nach Gefühl.
Ich könnte das, aber
wenn
das
falsch wird, stimmt das mit meinen Gefühlen nicht.
Das ist aber ein guter Hinweis. Ich
möchte aber nicht ein zufällig 5 Minuten warmes Ei.
Genau.
Das ist aber ein guter Hinweis. Ich könnte die Mikrowelle so runterdrehen, dass die genau den Verbrauch hat, was unsere hier Solarplatten auf dem Dach liefern.
Oh Gott, dann brauchst du aber ganz schön lang für dein Brot.
Ja, irgendwie gestern habe ich irgendwie am ganzen Tag 200 Wattstunden produziert. Das ist halt schon eher übersichtlich.
Ja, dann kannst du das Brot auch in die Sonne legen. Also.
Das war ja keine da, so nee, ich habe ja produziert. Ja
stimmt. Schön. Dann doch lieber deinen Vorschlag mit der Milch mal kurz in die Wange und dann ist er auch warm. Und dann wieder in den...
Oder draufsetzen und ausbrüten. Brütest dein Brot aus.
Solange du das danach nicht noch der Familie zum Essen geben musst, kannst du das machen. Natürlich. Also, ja. Gut, nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass der Stefan also immer noch mit seiner Ehefrau redet und wir dafür unsere Mikrowelle mit mehr als einem Knopf bedienen, haben wir die Leute wieder tief in unsere Seele gucken lassen. Kapitel beenden. Christoph, was schauen wir nächste Woche?
Oha, ja genau, jetzt kommt der Downer.
Komm, war so eine schöne Sendung bis hierher.
Ja, es tut mir leid, aber es ist leider ein Film, den will ich unbedingt und es ist...
Kannst du nicht einfach so gucken? Musst du dir uns
Welcher Kanal...
Es ist Netflix und es ist der bisher teuerste schwedische Film. Wisst ihr schon, was es ist? Es spielt ein Zehnkampf-Olympiasieger mit, aber nur eine Nebenrolle. Und es spielt Til Schweiger mit. Es muss gut werden, oder?
Dann wird's super.
Immer? Nee. Und Ben Foster spielt die Hauptrolle.
Oh, das ist gut.
Das ist gut, gell?
Und also ich fürchte, aber wahrscheinlich ist es trotzdem schrecklich.
Ja, ist schon, also Stefan wird es wahrscheinlich schrecklich finden. Es tut mir leid, Stefan.
Medieval?
Es ist Medieval.
Ja. Okay. Ein rechtschaffener Söldnerführer folgt im Krieg gegen die Armeen des Teutonischen Ordens und den heiligen.
Genau, es ist ein klassisches Schlamm und Leder. Und es ist eine, also basierend auf einer realen Gestalt irgendwie tschechischer Fürst oder was auch immer, Söldner im, ich glaube, 15. Jahrhundert. Also ja, gerade so mit Evil noch. Eigentlich nicht mehr so richtig mit Evil. Ja, doch ein bisschen.
Tschechisch.
Muss ich sofort an Bulli-Parade denken. Pavel und Bronco.
Pipovic.
Ja. Pavel Pipovic und Bronko Kulička. Das ist doch geil. Netflix steht drin, Genre, tschechisch. Was ist das für ein Genre? Also, was? Militärfilme, Filme nach wahren Begebenheiten, also okay, aber tschechisch? Finde ich ein geiles Genre. Dieser Film ist brutal und düster.
Ja, dann will er gleich einen Pin von mir. Das wird ja, also.
Ich glaube trotzdem, dass es, also es wird natürlich auch ein Kriegsfilm, aber ich glaube, das wird so Krieg, der Spaß macht. So. Das ist halt ein Kriegsfilm, ne? Das ist kein Antikriegsfilm, glaube ich. Aber wir werden es sehen. Okay. Halt so Schlamm und Leder.
Ja nun, dann schauen wir also Medieval. Und die Sendung hast du jetzt so hart abgebremst hinten.
Ja, tut mir leid.
Passiert. Genau, ja, also. Würde ich jetzt mal versuchen abzumoderieren, wenn ihr nicht noch was habt.
Och du, wir sind so angedüdelt, es geht immer weiter, aber moderier mal ab. Wir versuchen dir wenig reinzugrätschen.
Also ich
wenig reinplaudern, ja.
Würde dann versuchen, die Hörerinnen und Hörer dazu aufzufordern, auf sneakpot.de zur 700, und jetzt lass mich nicht lügen, 53?
53, richtig.
Hey, Treffer.
Und sag einfach mal nicht wieder, dass wir keine Angst, keine Ahnung von Hunger Games haben. Wir wissen das.
Genau, also das könnt ihr auf jeden Fall an Christoph schicken, direkt an christoph@sneakpot.de, damit wir uns damit nicht befassen müssen. Vielleicht Kommentare zu schreiben, wie ihr eure Mikrowellen verwendet, das würde mich, glaube ich, erheitern. Und vielleicht auch die anderen Leser dieser Kommentarspalte. Ansonsten wisst ihr natürlich, was wir nächste Woche schauen. Medieval ist dran. Und wenn ihr noch Meinungen zu Im Westen nichts Neues habt, dann könnt ihr auch die bei uns abladen.
Oh ja.
Nächste Woche sprechen wir dann vielleicht schon über den nächsten Hunger Games oder auch noch nicht. Das wird sich zeigen.
Wir haben noch so viel in der Zuhören. Pipeline momentan. Und,
ja, Pipeline ist voll, aber das haben wir, glaube ich, letzte Woche schon angeteasert, was da so alles drin steckt. Von daher trinken wir jetzt munter weiter, aber senden das nicht mehr. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.